meine Winter her, ja, seit über 300 Jahren. Wir kennen keine Herr, ja, und wären wir auf den Kopf. Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns ist keiner der Erste, auf dem Dünnste.
Zum zweiten Mal melde ich mich aus dem Jugendzentrum Big House. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich war damals auch im gleichen Raum, als ich damals eine junge Frau gesprochen habe, Sonja Kowalek, die damals dem Jugendbeirat vorgesessen ist. Inzwischen habe ich sie aus den Augen verloren. Ich weiß gar nicht, ob, Sonja schüttelt auch mit, Quatsch, Sonja. Sarah schüttelt auch, zuckt die Schultern, weiß dazu nichts. Aber grundsätzlich kennt sie sich, glaube ich, mit den Jugendlichen in Neuwied ganz gut aus. Nur durch das Projekt, wegen dem wir hier jetzt sprechen, oder auch dein Hauptinhalt, ist der auch im Jugendbereich?
Nee, leider tatsächlich nicht. Ich war ganz lange Zeit im Bauamt, 16 Jahre lang, und bin jetzt beim Hauptamt der Stadtverwaltung Neuwied. Und alles, was ich quasi an kultureller Jugendarbeit mache oder Jugendarbeit generell, ist tatsächlich auf ehrenamtlicher Basis.
Ja. Also das heißt, du hast nicht dein Hobby zum Beruf gemacht oder so, sondern du hast einen Beruf, der sich in anderen Sphären bewegt, aber du hast ein großes Interesse an Jugendthemen.
Ja, das hatte ich schon immer. Also ich komme ursprünglich aus dem Westerwald und aus
dem... Das hört man gar nicht.
Nee, ja, ich habe tatsächlich auch leider gar keinen Dialekt. Ich fände das ganz schön, so eine Mundart zu haben und zu können, habe ich leider nicht. Und ich habe in Horhausen gewohnt und habe da ganz lange Jugendarbeit gemacht, habe da in einem offenen Treff gearbeitet mit 50, 60 Jugendlichen über 10 Jahre und wir haben Konzertprojekte gehabt, ziemlich groß, also wirklich im Rahmen auch von 500 Zuschauern. Ja, und dann hat
sich... So viele Menschen gibt's in Horhausen?
Ja, die sind extra dahin gekommen wegen unserer Veranstaltungen. Da kann ich vielleicht auch mal ein bisschen angeben. Wir haben für diese Veranstaltung den Jugendengagementpreis des Landes Rheinland-Pfalz bekommen. Also das war ganz toll von Malu Dreier damals in Mainz. Und ja, dann hat sich mein Lebensmittelpunkt hier nach Neuwied verschoben und dementsprechend habe ich dann irgendwann so meine Brücken zu Horhausen ein bisschen abgebrochen und das jetzt bringe mich einfach hier mehr ein.
Ja. Und aber das ist wirklich so rein aus persönlichem Antrieb.
Absolut, ja. Reiner, purer Idealismus.
Ja, genau. Ja, sehr schön. Das ist wichtig. Und es gibt ja durchaus, also ich würde das nicht in jedem Zusammenhang unterschreiben, aber es gibt ja auch so einen anekdotischen Spruch von wegen, was man tun sollte, wenn man jemandem sein Hobby vergällen möchte. Das gelingt am besten, indem man ihn dafür bezahlt. Ja. Und da ist es vielleicht manchmal ganz gut, wenn man auf dieser ehrenamtlichen Schiene bleibt und aus ja wirklich hauptsächlich innerem Antrieb die Dinge macht.
Ja, das auf jeden Fall. Also mein Beruf gibt mir natürlich viel Sicherheit auch und verwirklichen kann ich mich dann aber auf privater Ebene. Und das Privileg habe ich auch durch meine Arbeit, durch den Beamtenstatus, der mir da viel Freiheit gibt. Und ja, und das nutze ich gerne.
Ja. Und jetzt mal andersrum gefragt, also wir kommen dann gleich auch zu dem, was dazu geführt hat, dass wir uns hier jetzt unterhalten und auch zu dem, was im Mittelpunkt des Gesprächs stehen soll. Aber jetzt doch nochmal so, also du sagst, du warst zuerst im Bauamt, das heißt, dass du dann von der Ausbildung her wahrscheinlich auch irgendwas in diesem Bereich gemacht hast?
Genau, also ich habe das duale Studium des Verwaltungswirtes gemacht und in Mayen an der FHÖV, also der gehobene Dienst ist das. Und ja, dann habe ich was gemacht beim Bauamt und zwar Erschließungs- und Ausbaubeiträge. Also wirklich etwas, womit man nicht everybody's darling ist. Da braucht man dickes Fell, weil man eben den Leuten in die Tasche greift.
Also ich baue so selten. Kannst du kurz erläutern, was es damit genau auf sich hat? Also Erschließungen, ja, kann ich, also wenn jetzt jemand da, wo jetzt noch Naturschutzgebiet ist, sagt, da möchte ich gerne meinen goldenen Tower hinbauen, dann landet er bei irgendeiner Verwaltung, die ihm dann sagt, ja, können Sie gerne tun, aber...
Also ich würde noch nicht mal so weit gehen, dass wir jetzt direkt im Naturschutzgebiet sind, hoffe ich. Nee, also Erschließung ist immer dann, wenn eine Straße neu gemacht wird, und Ausbaubeiträge immer dann, wenn eine schon vorhandene Straße erneuert, wiederhergestellt wird. Und wir waren eben diejenigen als Beitragssachbearbeiter, die die Eigentümer an den Kosten beteiligt haben.
Okay, aber das heißt, die Ausbildung lag jetzt gar nicht so speziell im Baubereich, sondern einfach allgemein Verwaltungsthemen. Und jetzt wäre es ja naheliegend, also wenn ich es richtig verstanden habe, dieser Einsatz, dieser Ehrenamtliche auch gerade in der Jugendarbeit, der verfolgt dich ja schon lange. Es wäre dann eigentlich naheliegend gewesen, vielleicht auch irgend sowas wie soziale Arbeit, Jugendarbeit, was auch immer, zu studieren. Wolltest du aber nicht.
Da legst du jetzt den Finger natürlich ein bisschen in die Wunde, weil das ist tatsächlich so gewesen, dass ich gerne in diese Richtung gegangen wäre. Es gab aber private Gründe, warum das damals einfach nicht möglich war. Mhm. Und ich diesen Weg gewählt habe, mit dem ich anfangs auch ein Stück weit gehadert habe, sage ich auch ganz ehrlich. Aber mittlerweile bin ich da wirklich fein mit und bin auch angekommen in meiner Arbeit. Und dadurch, dass ich eben die Möglichkeit habe, privat die Dinge zu machen, die mir am Herzen liegen, ist das für mich ein Kompromiss, den ich gehen kann.
Tja. Um das Thema dann gleich verlassen zu können, Hand aufs Herz, wie lange bist du jetzt hier in Neuwied in der Verwaltung?
Ich habe angefangen, 2005 habe ich mein Studium, also duales Studium war das damals, angefangen. Das heißt, 20 Jahre bin ich jetzt in Neuwied.
Wow, ja, nicht schlecht. Und die Frage war, hat sich da was getan? Also mein Eindruck als jemand, der von außen häufig was damit zu tun hat, ist halt der, dass es weitaus weniger Behörden-Flair hat. Also nicht, dass der ganz verschwunden wäre, aber weitaus weniger. Wie fühlt sich das von innen an? Geht dir das auch so?
Also das ist auf jeden Fall der Weg, den wir perspektivisch weiter beschreiten wollen, ne? Dass wir das alles modernisieren. Auch Digitalisierung ist ein großes Thema, Bürokratieabbau im Allgemeinen. Das ist natürlich schon der Weg, wo wir hinwollen oder auf den wir uns auch gemacht haben. Und ich hoffe auch, dass der einfach weiter verfolgt wird die nächste Zeit, ja.
Ja. Aber da siehst du wirklich positive Entwicklungen und
doch, definitiv.
Du gehst gerne hin.
Natürlich gehe ich gerne hin. Was soll ich jetzt anders? Nein, Quatsch. Also nee, wirklich. Es ist, ich habe ja eben gesagt, ich bin da jetzt angekommen und fühle mich da auch wohl und beteilige mich jetzt auch dadurch, dass ich jetzt im Hauptamt bin, auch an der Optimierung von Prozessen und daran, dass sich das alles hoffentlich weiter in eine gute Richtung entwickelt. Ja.
Ja. Ja. Also kann ich jetzt in der Außensicht bestätigen. Da gibt es oft Möglichkeiten, die, wo ich in meiner journalistischen Arbeit unterstützt werde, wo unkompliziert dann Termine gemacht werden mit den Leuten, die wirklich im Thema sind und die da dann auch Rede und Antwort stehen und nicht, dass man halt irgendein verklausuliertes Schreiben bekommt, wo man nicht draus schlau wird oder wo sich jemand zu verstecken versucht.
Ja, dieses Beamtendeutsch, das ist natürlich auch leider was man so beigebracht bekommt im Studium oder der Ausbildung, und da muss man sich dann später ein bisschen umorientieren, dass das Ganze dann auch bürgerfreundlicher und praxisnah wird und greifbarer. Aber ich glaube, da das machen wir schon ganz gut mittlerweile.
Ja. Und ja, was uns jetzt hier zusammengeführt hat, ist ja auch zumindest ziemlich dicht an der Stadt dran gewesen. Das war die Veranstaltung in der Volkshochschule, bei der einerseits das neue Programm vorgestellt wurde und bei der andererseits die lange Nacht der Demokratie stattgefunden hat. Und eigentlich, wenn ich jetzt anders drauf wäre, dann hätte ich mich nicht hier mit dir hingesetzt, weil du mir da schließlich die Show gestohlen hast. Ich habe an dem Abend einen Impulsvortrag gehalten und kurz vorher warst du auf der Bühne und ich kannte dich tatsächlich vorher noch nicht, hatte dich auch noch nicht gehört. Und ja, hast da 5 Minuten oder nee, noch nicht mal, oder?
Doch, ich glaube, es waren tatsächlich sogar 6 Minuten.
etwas zusammengefasst, was für mich halt wirklich das Thema des Abends extrem gut auf den Punkt gebracht hat und mit ganz tollen Beispielen, die auch unter die Haut gegangen sind. Und ich denke, ehe ich das jetzt noch Wer weiß, wie großartig lobe. Du hast gesagt, du hast es dir mitgebracht und bist in der Lage, das jetzt hier nochmal zu performen für die Hörer also, des Podcasts.
Ja, ich danke da natürlich auch nochmal für die Möglichkeit, das jetzt in dem Rahmen nochmal artikulieren zu können. Ich würde einfach anfangen.
Ja.
Die 6 Minuten. Genau, also vielleicht kurz nochmal vorab. Ich wurde damals angefragt von der Luba Kluge, die mich kannte dadurch, dass ich Poetry Slams veranstalte. Kommen wir bestimmt noch später drauf. Und ja, ich bin eigentlich gar nicht mehr selber aktiv. Also ich moderiere und organisiere und selber Texte schreiben mache ich eigentlich schon lange nicht mehr. Zumindest nicht insofern, dass ich sie auf einer Bühne vortrage. Sondern
du verfasst nur noch Texte in Beamtendeutsch.
Nee, tatsächlich mache ich viel Internetaktivismus. Also das heißt, ich schreibe tatsächlich auch auf Instagram zum Beispiel Texte. Aber in dieser Art, dass ich sie, wie gesagt, auf einer Bühne vortrage, war jetzt nach langer Zeit das erste Mal. Ja, und ich war auch ganz aufgeregt. Ich bin auch jetzt wieder aufgeregt. Ich hoffe, ich kriege das nochmal so rüber.
Na, gehört ja dazu. Wenn man nicht aufgeregt ist, wird es auch nicht gut.
Ja. Demokratie. Das klingt erstmal nach trockenen Wahlprogrammen, nach 300 Seiten Koalitionsvertrag und endlosen Talkshows mit Menschen, die sich gegenseitig nicht zuhören. Kurz gesagt, nach dem nervigsten, langsamsten und unsexiesten System der Welt. Aber gleichzeitig auch nach dem besten, das wir je hatten. Denn wenn du über die da oben schimpfen willst, dann darfst du das tun. Du darfst frei sagen, also die Regierung, die finde ich ja mal richtig blöd. Und niemand wird dich deswegen ins Gefängnis stecken. Demokratie ist, wenn du auf Social Media Memes von PolitikerInnen teilst und dafür nicht wegen Landesverrat verurteilt oder vom Geheimdienst verhört wirst. Demokratie ist, wenn dein Nachbar denkt, die Erde sei flach und Habeck ein Echsenmensch, ihr beide am Wahltag aber trotzdem dasselbe Stimmrecht habt. Cut. Januar 2025. Neuwied, Heimathaus. Es ist kalt und regnerisch. Passend zu meiner Stimmung. Denn heute ist hier Wahlkampf der AfD. Draußen stehen wir, dicht an dicht, sind laut, wütend, erheben unsere Stimmen und Banner. Drinnen sitzen sie, wollen uns weismachen, dass Vielfalt gefährlich ist, reden von Heimat, aber meinen Ausgrenzung, reden von Freiheit, aber meinen Kontrolle, reden von Demokratie, aber meinen ihre Abschaffung. Draußen ist es so kalt, dass der Regen in unsere Jacken kriecht, aber trotzdem sind wir da. Frierend und laut, bloß nicht schweigen, bloß nicht hinnehmen. Denn das hier ist nicht nur irgendeine Partei. Es ist eine Gefahr. Eine Gefahr für das, was wir hier verteidigen wollen, was wir lieben. Unsere Demokratie ist nur eine Fassade, brüllt mir ein alter weißer Mann ins Gesicht. Und ich werde wütend. Ich frage mich, wie man so schnell vergessen kann, wie man als selbstverständlich annehmen kann, was für andere ein unerreichbarer Traum ist. Deshalb möchte ich mit euch eine Reise machen, hin zu den Orten, an denen Menschen für das kämpfen, was wir längst gewohnt sind. In Russland kannst du für ein Plakat ins Gefängnis kommen, wenn darauf einfach nur steht gegen den Krieg. Hier kannst du dich mit demselben Satz auf den Marktplatz stellen und die Polizei schützt dein Recht, ihn laut herauszurufen. In Afghanistan entscheidet die Taliban-Regierung, ob und wie lange Mädchen eine Schule besuchen dürfen. Hier entscheidet jedes Kind selbst, welchen Weg es einschlagen will. Bildung ist ein Recht und kein Privileg. In China zensiert der Staat alles, was ihm nicht passt. Internationale Webseiten und soziale Netzwerke sind blockiert, jede Bewegung der Nutzer überwacht. Hier darfst du surfen, wohin du willst, darfst twittern, posten, streamen und deine Kritik bleibt online, auch wenn sie nicht gefällt. Im Iran riskierst du als Frau dein Leben, wenn du dein Haar unverschleiert zeigst. Hier entscheidest du selbst, ob du ein Kopftuch tragen willst oder nicht, es ist dein Körper, deine Freiheit. In Guinea wurden Proteste gegen die Regierung gewaltsam niedergeschlagen. Viele Menschen starben auf den Straßen. Hier darfst du protestieren, Parolen rufen, Transparente hochhalten, ohne Angst haben zu müssen, dass scharfe Munition auf dich zielt. In Nordkorea gibt es nur eine Stimme, die zählt. Die des Führers, Kim Jong-un. Hier sind es zig Millionen und jeder einzelne zählt bei einer Wahl. In Belarus verschwinden Oppositionelle einfach, weil sie Lukaschenko widersprechen. Hier darfst du eine eigene Partei gründen, eine Zeitung oder einen regierungskritischen Blog veröffentlichen. Und das Schlimmste, was dir droht, ist ein Shitstorm. In Ungarn sind die Medien ein reines Propagandawerkzeug. Hier darfst du Journalist sein und auch unbequeme Fragen stellen. Das ist dein Job, nicht dein Risiko. In Eritrea gibt es keine freien Wahlen. Die letzte war noch nie. Hier darfst du regelmäßig wählen, dich selbst aufstellen lassen und deine Stimme zählt tatsächlich. In Myanmar kannst du ohne gerechtes Verfahren inhaftiert und verurteilt werden. Hier hast du Anspruch auf ein faires Verfahren vor einem Gericht und das Recht, dich zu verteidigen. In Venezuela hungern Menschen, weil Korruption und Machtgier alles ersticken. Hier kannst du den Staat kritisieren und das Brot im Supermarkt gehört trotzdem dir. In Jemen ist es gefährlich, seine Religion zu wechseln. Konversion ist verboten. Hier kannst du austreten, eintreten, neu anfangen, wann immer du möchtest. In Saudi-Arabien wird Homosexualität mit Peitschenhieben bestraft. Hier darfst du lieben, wen du willst, und das Gesetz beschützt dich dabei. Im Tschad regiert seit über 30 Jahren dieselbe Familie, während die zivile Bevölkerung nicht mitreden darf. Hier geht die Staatsgewalt vom Volke aus und die Macht wird durch die Gewaltenteilung kontrolliert. In Syrien bombardierte der Präsident seine eigene Bevölkerung. Hier beschützt der Staat die Menschen, die in ihm leben. Das alles, diese Beispiele, diese Kontraste sind nicht weit weg. Es sind keine Geschichten aus einem anderen Jahrhundert. Es ist jetzt. Es passiert heute. Und wir haben das große Glück, das große Privileg, hier zu leben, mit all diesen Freiheiten, all diesen Möglichkeiten und all diesen Rechten. Sie sind nicht selbstverständlich. Demokratie ist kein Naturgesetz. Sie ist ein Versprechen, das wir jeden Tag erneuern müssen. Ich sage euch, ich liebe diese Demokratie mit all ihren Diskussionen und Kompromissen. Ich liebe sie, weil sie uns beschützt, uns alle einschließt, uns die Freiheit gibt, wir selbst zu sein. Ich werde alles dafür tun, dass sie bleibt, dass sie stark bleibt und weiter wächst. Und ich bitte euch, tut das auch. Geht wählen, widersprecht, wenn der Hass zu laut wird, mischt euch ein, im Kleinen, im Großen, wo immer ihr könnt. Demokratie ist kein Geschenk, das man auspackt. Sie ist ein Werkzeug, das nur dann funktioniert, wenn wir es benutzen.
Ja, das Ich muss dazu sagen, im Saal auf der Bühne wirkt's noch mal intensiver. Nichtsdestotrotz um jetzt mal eine Fallhöhe herzustellen oder überhaupt aus dieser Emotionalität wieder rauszukommen, die handwerkliche Frage: Weißt du ungefähr, wie viel Zeit du da reingesteckt hast?
Ja, also ich habe sehr, sehr viel Zeit in die Recherche gesteckt tatsächlich, weil es mir wichtig war, dass alles, was ich sage, auch mit Quellen belegbar ist. Ich würde sagen, die reine Recherchearbeit war auf jeden Fall ein ganzer Tag und das zu schreiben dann nochmal einen Tag. Also ich denke, 2 Tage wird das in Anspruch genommen haben.
Ja, haben sich gelohnt. Ich hoffe, dass viele hier die Gelegenheit nutzen, das nochmal anzuhören und auch zu reflektieren. Was mich überrascht, wenn man das so hört, das ist ja alles sehr plausibel und nachvollziehbar und gerade diese Gegenüberstellungen, die lassen ja eigentlich gar keine zwei Deutungen zu, sollte man meinen. Und dennoch, es ist ja sichtbar auch bei uns im Land, jetzt sicherlich nicht für alle genannten Beispiele, aber speziell, dass es ja offensichtlich ganz viele Menschen gibt, die das Gefühl haben, naja, also das System in Russland, so schlimm ist das doch nicht. Und lass die doch mal ruhig machen. Und wenn die da noch ihren Nachbarn auch einkassieren wollen, da müssen wir doch nichts gegen tun. So, das können die doch ruhig. Und im Grunde stehen die uns doch näher und ist dieses System doch gar nicht so schlimm. Und hast du da eine Erklärung für, wie das funktioniert? Weil also all diese Vorzüge, die du gerade genannt hast, gut, nicht alle, aber der Großteil davon ist ja dort eben genau nicht existent. Und das Beispiel, was du genannt hast, konkret, dass es ausreicht, sich gegen Krieg auszusprechen, um fatale Folgen zu erhalten. So, sehen die Leute das nicht? Oder hast du eine Erklärung dafür, wo das herkommt, diese Sympathie in diese Richtung?
Also ich glaube, dass viele nicht über den Tellerrand hinausschauen. Ich glaube, dass sehr viele sich in ihrer Bubble bewegen und da nicht bereit sind, sage ich mal, ja, einfach über den Tellerrand zu schauen. Und ich finde, gerade wenn man jetzt nach Amerika schaut, sieht man, was passiert, wenn jemand an der Macht ist, dem nicht viel an Demokratie gelegen ist, ja. Und wir können jetzt quasi in Echtzeit sehen, was da passiert, wenn autoritäre oder totalitäre Strukturen da Einzug finden, ja. In Bezug auf die Meinungsfreiheit, das wird sicher jeder mitbekommen haben, dass da Talkshow-Hosts abgesetzt wurden, weil sie Sachen gesagt haben, die Trump nicht gefallen haben. Und das finde ich so erschreckend, dass man das jetzt gerade eigentlich alles sehr live mitverfolgen kann und immer noch nicht sieht, was für ein großes Glück wir eigentlich haben, dass das bei uns nicht so ist. Und ich glaube, dass also gerade in der Corona-Pandemie ist auch viel, haben wir viele Leute verloren, die sich, sage ich mal, vom Staat gemaßregelt gefühlt haben. Und ja, die das aber jetzt teilweise damit verwechseln, also diese Vorsichtsmaßnahmen, die getroffen wurden, mit so einer Kontrolle des Staates und sich bevormundet gefühlt haben und daraus so eine Wut entstanden ist, die sich, glaube ich, bis heute dieser Frust weiterträgt. Und das gepaart mit den Narrativen, die die AfD anbietet, ja, einfache Antworten auf komplexe Fragen. Und da spielt jetzt wieder rein, was ich am Anfang gesagt habe, dieses sich vielleicht auch nicht immer damit beschäftigen wollen. Was bedeutet das denn wirklich? Ja, also du hast das System in Russland angesprochen. Da auch mal wirklich näher hinzugucken, was das für die Menschen dort bedeutet. Vielleicht mal auch Betroffene hören, sich klar machen, das ist auch einfach ganz viel Propaganda. Und ich glaube, da muss man auch bereit für sein, sich darauf einzulassen und auch die andere Seite zu hören.
Ja, also ich lande bei solchen Betrachtungen immer wieder bei der scherzhaften Darstellung. Ja, es scheint vielen Leuten tatsächlich so zu gehen, dass sie sagen, naja, wenn mir in der Kneipe das Bier nicht schmeckt, dann trinke ich halt aus der Kloschüssel. Und aber das, das mag vielleicht einen Moment lang die Trotzreaktion einem eine gewisse Befriedigung geben. Aber am Ende geht's einem dabei ja nicht besser. Und aber das ist vielleicht auch ein Teil der Sache, dass das, was folgen würde, ja, muss man wahrscheinlich erst am eigenen Leib erleben, um zu merken, dass es tatsächlich tragisch ist. Und ja, solange das woanders passiert, dann denkt man, ach, wird schon nicht so schlimm sein. Das Einzige, was mir dazu einfällt.
Ja, nur ich finde halt gerade in Amerika kann man ja jetzt sehen, wie anfällig auch eine Demokratie durchaus ist für sowas. Und in der langen Nacht der Demokratie, wo wir uns kennengelernt haben, ging es ja auch um die Frage, wie zerbrechlich ist unsere Demokratie, wie angreifbar ist sie? Und da muss man einfach sagen, wie gesagt, jetzt am Beispiel Amerika sieht man es, das ist sie durchaus. Und wenn eine Partei wie die AfD, die undemokratisch einfach ist in ihren Grundzügen, an die Macht käme, da würden wir uns noch umgucken.
Ja. Ja. Ein Teil dessen, der Freiheiten, die wir hier genießen oder die manche vielleicht auch zu belasten scheinen, ist ja genau die Möglichkeit, sich auch äußern zu dürfen. Und da bewegt sich ja dein Engagement auch ziemlich intensiv. Du bist hier Initiatorin, ist das richtig oder fühlst du dich jetzt zu weit aufs Schild gehoben?
Also, was bin ich? Ich bin Organisatorin und Moderatorin dieser Veranstaltung.
Ja. Ja. Und dann haben wir die Veranstaltung, dann nennen das Kind auch genau. Gerne beim Namen und fangen einfach mal vorne an, was es damit auf sich hat.
Genau, also was ich hier mache, ist Poetry Slam. Poetry Slam für diejenigen, die den Begriff vielleicht nicht kennen, das kann man übersetzen mit moderner DichterInnenwettstreit und das bedeutet, Menschen treten gegeneinander an mit ihren selbstgeschriebenen Texten.
Wäre es nicht, wenn man ein bisschen wörtlich nimmt, wäre es dann nicht beinahe Poesieschlägerei?
ja, du wirst lachen. Ganz am Anfang hieß diese Veranstaltung, als wir die aufgeführt haben hier, das ist jetzt schon 14 Jahre her, der erste Ui. Poetry Slam in Neuwied, hieß es Deichstadt Dichterschlacht.
Ja, okay.
Also gar nicht so weit weg. Genau, also das war damals 2011 im Café Trix. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst.
So weit will ich jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber wie früher hat man dann in solchen Situationen gesagt, ich bin schon ins Trix gegangen, als du noch mit der Trommel um den Weihnachtsbaum gelaufen bist.
Das habe ich mir schon fast gedacht, dass das eher eine rhetorische Frage ist. Genau, die Musikkneipe von der Susi Weyers und ja, das war damals so. Ich bin zu der Zeit aktiv aufgetreten noch, so im Bereich Rheinland-Pfalz, NRW mit meinen selbstgeschriebenen Texten. Und ich war immer ganz traurig, dass es das in Neuwied nicht gab.
Ja. Und da warst du auch noch so jung, wie du jetzt noch aussiehst.
Oh, vielen, vielen Dank. ja, lass mich überlegen. Ich bin nicht gut in Mathe. Das ist 14 Jahre her. Ich bin jetzt 39. Dann war ich 25.
Ja, also das ist doch bestes Poetry-Slammer-Alter, oder?
Ja, das kann man schon so sagen. Ist schon eine sehr junge Szene eher. Genau, und dann plötzlich hieß es, es gibt einen Poetry Slam in Neuwied und ich war ganz erfreut und habe dann gesehen, das ist im Trix. Damals haben das moderiert der Thilo Distelkamp und der Jan Peter. Da habe ich mich dann angemeldet und habe dann aber erfahren an dem Abend, dass das wohl eher so ein bisschen als eine einmalige Veranstaltung geplant war. Und ich war aber so begeistert davon, dass es jetzt irgendwie einen Raum gab und mit der Susi Weyers auch jemanden, die da prinzipiell Bock drauf hatte, dass ich nach der Show gesagt habe, hey, ich habe Lust, das regelmäßig zu machen.
Und da war auch gut was los an dem Abend. Also die Susi hat davon auch noch auf andere Art profitiert.
Auf jeden Fall, genau. Das war schon eine gute Kooperation. Und die Susi hat dann gesagt, alles klar, machen wir. Ich stelle euch meine Kneipe zur Verfügung und die Technik. Und Jan und Thilo haben das weiter moderiert. Und ich habe dann einfach die Künstlerakquise gemacht, weil ich war ja durch meine Auftritte auch ganz gut vernetzt in der Szene. Und habe dann eben im Hintergrund, sage ich mal, die Sachen organisiert, stand aber eben noch nicht selber auf der Bühne. Das haben Jan und Thilo gemacht und so haben wir das Ganze dann, ja, bis zum Juli 2013, als das Trix leider dann geschlossen hat, sind wir das Konzept so gefahren. Und wir hatten immer so eine stabile Zuschauerzahl von, ich sag mal, 30, 40 Leuten.
Ja, was ja schon ganz ordentlich ist.
Ja, absolut. Also dafür, es war auch, sage ich mal, allein von der Räumlichkeit gar nicht viel mehr möglich. Ja, also das Trix war ja nun auch nicht riesig. Ja.
Was aber ja auch eine Qualität für sich ist. Also es so wie Stadionkonzerte ja ihre eigenen Vor- und Nachteile haben, so haben kleine intime Räume ja auch was für sich. Ihren also was Charme. Man dort erleben kann, kann man eben in der größeren Gruppe nicht erleben. Die Dynamik, die entsteht, ist auch eine ganz andere.
Ja, und das ist ja auch das, wovon Slam lebt, also diese Energie, die da zwischen den KünstlerInnen und dem Publikum entsteht. Ja, ja. Also das hatten wir da sehr gut, weil es so eine Wohnzimmeratmosphäre, wie du das schön beschrieben hast, erzeugen konnten. Aber dann, wie gesagt, im Sommer 2013 das Ende vom Trix. Wir wussten nicht, wie es weitergeht. Thilo und Jan haben sich dann auch rausgezogen. Die hatten eigene Projekte. Und da stand ich dann da, aber mit dem festen Willen, ich möchte das aber weitermachen. Das ist gut angekommen hier in Neuwied. Ich finde es toll, dass das hier stattfindet. Wir hatten auch zu der Zeit schon Neuwieder KünstlerInnen, die da aufgetreten sind, die sich diese Bühne genommen haben, was ich ganz toll fand. Und ich dann für mich entschieden habe, okay, ich will irgendwie weitermachen. Und dann hat sich eine Kooperation ergeben mit Chamäleon, dem Theaterverein, damals mit dem Olli Grabus. Der hatte Räumlichkeiten in der Kulturkuppel, der gesagt hat, pass auf, komm zu uns. Wir haben auch Technik und die haben uns wirklich da so toll willkommen geheißen. Und ja, und dann haben wir das von, ja, wann, ich habe es mir auch wieder aufgeschrieben, April 2014 waren wir dann in der Kulturkuppel. Und dann haben wir das Ganze auch professioneller aufgezogen.
Wenn es jetzt im Audiobereich auch Verlinkungen geben würde, müsste ich an der Stelle das Podcast-Gespräch mit Olli dann verlinken. Ihr findet es aber in der Historie von Jeder und Ferscht. Ist schon wieder 2-3 Jahre her, als ich dort zu Gast war, mittlerweile bei 66 Minuten, dem Escape Room in Neuwied, der aber zumindest an der gleichen Location sich befindet. Genau. Aber ich wollte nicht ab. Das war nur der Link.
Nee, also das war auch, wir haben dem wirklich viel zu verdanken. Also sowohl der Person Olli Grabus als eben auch dem ganzen Verein, der uns da toll unterstützt hat. Wie gesagt, die haben uns einen Techniker gestellt, die haben uns die Stühle auf- und abgebaut, die haben Catering gemacht für umsonst sogar. Das war wirklich ganz toll. Und wie gesagt, wir haben uns dann professioneller aufgestellt. Wir brauchten auch einfach Geld. Wir haben Sponsoren dann erstmalig gesucht, weil natürlich für die Künstlerin muss man Fahrtkosten bezahlen, man zahlt denen eine kleine Gage und wir haben halt wenig Eintritt genommen. Wir wollten das so niederschwellig wie möglich halten, weil wir es zugänglich machen wollten für einen ganz großen Kreis. Und ja, und da mussten wir uns dann einfach ein bisschen anders aufstellen und daher wurde es dann alles ein bisschen professioneller.
Ja, also das war dann so Mitte der 2010er Jahre, so also 14, 15 rum.
Genau, also es war von April 2014 bis Dezember 2017, also 3,5 Jahre, hat die Veranstaltung dann in der Kulturkuppel stattgefunden. Es war allerdings so, ich hatte am Anfang einen Co-Host, den Felix Bartsch, mit dem ich das zusammen gemacht habe, der dann am Ende auch ausgeschieden ist. Und es war dann am Ende eben eine One-Man-Show. Das heißt, ich habe
eine One-Woman-Show.
Eine One-Woman-Show, genau. Ich musste dann alles selber machen, also wirklich vom Booking, von der Künstlerakquise, Schlafraumbeschaffung. Also ich habe dann auch ganz oft KünstlerInnen in meiner Wohnung gehabt, ja, die bei mir übernachtet haben, weil wir uns keine Hotels leisten konnten. Bis hin zur Werbung. Wir haben selber Plakate gemacht, Flyer, die wir verteilt haben in der Stadt. Und das war schon sehr, sehr viel Arbeit. Und wenn dann eine Veranstaltung nicht so gelaufen ist, was natürlich auch immer mal vorkam, dass die Gäste ausgeblieben sind, dann musste ich am Ende auch leider immer aus privater Tasche da noch drauf zahlen.
Das, ja. Das wird wahrscheinlich jeder, der sich mit so Herzensprojekten beschäftigt, wird das kennen und das ist ein zweischneidiges Schwert. Also einerseits ist es eben ja einfach auch ein gutes Stück Selbstausbeutung und das muss man sich im Zweifelsfall ja auch erstmal erlauben können. Es braucht halt unterschiedliche Ressourcen dafür, aber dass das dauerhaft kein befriedigender Zustand ist, das glaube ich auf jeden Fall, weil ich denke, es ist schmerzhaft genug, wenn man so viel Herzblut wo reinsteckt und auf so einen Abend dann hinfiebert und dann zieht er nicht so, wie man sich das gewünscht hätte. So, Das ist schon für einen selbst bestimmt alles andere als schön. Und wenn man dann sagt, so und dafür darfst du jetzt auch noch viel Geld bezahlen, das macht's dann wirklich schwierig. Und ich denke andererseits, war es denn immer leicht, überhaupt entsprechend Menschenmaterial zu finden? Also die Möglichkeiten sind ja wahrscheinlich auch endlich. Du wirst ja wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt die Leute vom Bodensee oder aus Rostock oder so rangekarrt haben, aus den genannten Gründen. Und das macht es ja dann wahrscheinlich nochmal schwieriger, wenn man jetzt in einem gewissen Umkreis operiert. Dann hat man ja irgendwann wahrscheinlich auch mal das meiste abgegrast, oder?
Also genau, du umreißt da schon ein Problem, was ich natürlich hatte beim Booking, dass ich eben schon sehr begrenzt war auf den Raum Rheinland-Pfalz, NRW. Jetzt habe ich aber das Glück, und das ist eigentlich bis heute so, dass NRW eine unglaubliche Dichte hat an KünstlerInnen in diesem Bereich. Und ich muss sagen, also an KünstlerInnen ist es uns nie ausgegangen. Es war dann wirklich eher immer die Frage des Budgets, die dann kritisch war, oder eben, wie gesagt, Leute, die dann keinen Führerschein hatten, mit der Bahn gekommen sind und übernachten mussten, also Schlafplatz brauchten. Das waren dann eher so die Probleme. Aber wir haben das alles eine Weile richtig gut hinbekommen. Wir haben das auch monatlich gemacht. Das,
wow.
Ja, das war auch wirklich dann über viele Jahre hinweg natürlich auch sehr viel Druck, sehr viel Stress auch immer, eine monatliche Veranstaltung, die man eben anfangs zu zweit, am Ende, dann habe ich es nur noch alleine gemacht. Dann hat man aber zum Ende hin gemerkt, dass es sich schon so ein bisschen abgenutzt hat. Also jetzt muss man dazu sagen, so die Hochzeit des Poetry Slams war auch so in den, ja, Anfang der 2010er. Zum Ende hin flachte das dann ab, und während wir meistens, also in der Kulturkuppel war es ja dann was größer, hatten wir so immer so zwischen, also um die 70 Leute, würde ich sagen, im Zuschauerraum. Und am Ende waren es dann vielleicht noch zwischen 20 und 30. Und da sind wir in einen Bereich gekommen, da, wo ich dir eben gesagt habe, da musste ich dann am Ende drauflegen. So. Mhm. Und hinzu kam dann diese Belastung eben, dass ich das alles alleine gemacht habe und ich dann irgendwann an einen Punkt kam, wo ich gesagt habe, okay, also so kann ich das jetzt gerade nicht weiterführen. Das funktioniert so einfach nicht mehr. Dann ist uns noch unser größter Sponsor abgesprungen. Das kam dann auch noch hinzu. Das waren dann schon mal 100 € weniger, die wir monatlich zur Verfügung hatten. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay.
Solch gewaltige Sponsoren hattet ihr.
Ja.
Da konntet ihr auf großem Fuße leben.
Und da war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, hier muss jetzt erstmal Schluss sein und ich muss mich irgendwie neu aufstellen.
Ja.
Ja.
Und das hast du dann gemacht?
Das habe ich dann gemacht. Da kam mir dann meine Verbindung zur Stadtverwaltung zugute, die ich ja hatte durch meinen Beruf, einfach die Connections. Und ich hatte halt schon öfter auch mal mit dem Kinder- und Jugendbüro hier Projekte zusammen gemacht. Und damals kam dann die Tanja Buchmann zu mir und hat gesagt, Sarah, wir wollen hier ein neues Projekt machen, kulturelle Jugendarbeit. Hast du Interesse, damit zu wirken? Und da habe ich gesagt, ja klar, das wäre ja super. Also das wäre ja auch toll für unsere Veranstaltung, ja. Und dann haben wir die Live Lounge gegründet. Und die Live Lounge, das ist, ja, wie umschreibe ich das jetzt am besten? Also die Gruppe, die sich da zusammengefunden hat, wir haben uns selber das Kulturkollektiv Neuwied genannt, die eben im Rahmen der kulturellen Jugendarbeit Angebote schaffen wollten. Hier im Big House, wo wir uns jetzt gerade befinden, das war die gesetzte Location. Und hier sollte dann monatlich ein Angebot für Jugendliche entstehen, das ganz vielfältig aufgestellt war. Ja, also wir haben, also Poetry Slam war eine Geschichte davon, aber wir hatten auch ganz viele andere Veranstaltungen musikalischer Art und Weise mit Open Stage, Wohnzimmerkonzert, Song Slam, quasi wie ein Poetry Slam, nur mit Liedern. Wir hatten politische Veranstaltungen, ja, dass wir zum Beispiel einen Film über eine Punkband uns angeguckt haben und danach den Kultursoziologen Dr. Lutz Neitzart hier aus Neuwied dann zu einem Vortrag über diesen Film da hatten. Wir hatten Lesungen von Firas Al-Chatta, der ein syrischer Geflüchteter ist, der hier nach Deutschland kam, jetzt ein YouTuber ist. Also es war ganz vielfältig und breit aufgestellt, diese Live-Lounge, ja.
Du sagst war?
Ja, ich sag deshalb wahr, weil, also das hat sich gegründet 2018, Anfang 2018 und dann kam ja 2020
da
etwas.
War was, ja.
Erinnerst du dich?
Ja, finster. Also in meinem Alter ist das, geht das ja los, dass man sich nicht mehr so gut erinnert. Aber irgendwas war 2020.
Ja, das war eine für Kulturschaffende sehr, sehr düstere, also eine allgemein sehr düstere Zeit, aber für Kulturschaffende natürlich noch mal mehr die Corona-Pandemie mit all ihren Konsequenzen und Folgen, die sie auch für Veranstaltungen unserer Art hatte. Und ja, leider ist über diese Corona-Pandemie auch dieses Kulturkollektiv so ein bisschen zum Erliegen gekommen. Mhm. Als die Pandemie dann vorbei war und ja, wir gesagt haben, jetzt können wir eigentlich wieder Fahrt aufnehmen, war leider die Hälfte des Kulturkollektivs nicht mehr dabei.
Ja.
Und es hat sich bis heute in der Art eigentlich leider nicht mehr gefunden.
Schade.
Es ist sehr schade, weil also was übrig geblieben ist, ist tatsächlich der Poetry Slam und der Flo Hilger mit seiner Konzertreihe Schaut laut. Das sind die Sachen, die übrig geblieben sind und ja, alles andere leider nicht. Wir würden uns auch total freuen, wenn das wieder aufleben würde. Deswegen nutze ich jetzt einfach mal die Gelegenheit, wenn mir hier Leute zuhören, die irgendwie Lust haben, sich da zu engagieren oder sagen, hey, ich habe eine Idee für eine Veranstaltung, die man machen könnte, dann meldet euch bei uns.
Muss man denn dafür jung sein?
Nein.
Man sollte sich jung fühlen.
Das vielleicht, aber auch das ist nicht zwingend notwendig. Ich würde mich selber auch nicht mehr unbedingt als jung bezeichnen mit fast 40. Aber
ach, komm du mal in mein Alter.
aber nee, also prinzipiell wirklich. Jeder, der Lust hat oder eine Idee hat, sich irgendwie einbringen möchte mit einer Veranstaltung, die für Jugendliche, aber auch nicht nur für Jugendliche. Ja, mhm. Das kann auch generell, auch beim Poetry Slam haben wir regelmäßig Leute, die Ü60 und Ü70 sind. Also da sind jetzt so starr sind die Grenzen da nicht, aber wir freuen uns über jeden, der da mitwirken möchte, auf jeden Fall.
Ja, und wer sich jetzt inspiriert fühlt, was tut der oder die dann?
Der kann sich entweder direkt bei der Stadtverwaltung melden, beim Kinder- und Jugendbüro, da findet man Telefonnummern, oder einfach über die Live Launch Neuwied Facebook-Seite oder Instagram-Seite. Da kann man uns anschreiben. Da erreicht man dann mich oder den Nils. Der Nils ist hier im Big House Mitarbeiter. Und ja, einfach sagen, hey, ich habe eine Idee. Was haltet ihr davon, XY zu veranstalten?
Und was ist an Voraussetzungen geboten? Also weil ich freue mich immer zu sehen, dass dieses Haus hier ja doch ziemlich ordentlich ausgestattet ist. Also und das ist ja schon auch ein wesentlicher Punkt dabei. Du hast es vorhin, als du so schön aufgezählt hast, was du dann alles gemacht hast. Da waren ja einerseits einfach viel organisatorische Dinge, aber andererseits, ja, wenn ich brauche eine Bühne, ich brauche in irgendeiner Form eine Technik. Was ist da schon verfügbar?
Ja, also ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken. Die Sachen, die ich aufgezählt habe, das war dann die Arbeit des Kollektivs. Das war dann nicht ich alleine. Also ich alleine war der Slam, aber viele Veranstaltungen haben auch andere aus dem Kollektiv gemacht. Was man braucht, ist wirklich im Grunde eine Idee oder ein Konzept. Ja, mhm. Also wir hatten zum Beispiel auch die freie Bühne hier, den Boris Weber. Mhm. Wir hatten einen Vortrag, das war eine Theaterschauspielerin aus Köln, Fräulein Brems Tierleben, die hat einen Vortrag gemacht über den Wolf.
Mhm.
Ja, also auch was völlig. Also im Grunde sage ich mal, wenn jemand sagt, ich habe ein Konzept, ich habe eine Idee, das könnte ich mir vorstellen oder einfach auch selber was kann oder was vortragen möchte. Ja, sagt, ich habe hier einen Vortrag und das kann wirklich alles sein, die große Bandbreite von vielleicht ein spannender Reisebericht. Ja,
ja.
Also ich habe hier Backpacker-Reise gemacht, ein halbes Jahr, ich will darüber was erzählen. Toll, melde dich bei uns. Wir haben eine Bühne, wir haben Technik, wir haben das Geld. Das muss man eben auch sagen. Es gibt ein Budget für diese kulturelle Arbeit, auf das ich jetzt auch zurückgreifen kann beim Poetry Slam. Und was mir natürlich auch einfach ermöglicht, das jetzt so weiterzumachen, ja, weil ich nicht mehr kämpfen muss um Sponsoren und mir Gedanken machen muss, oh, lege ich am Ende der Veranstaltung drauf, sondern das ist gecovert, meine Kosten.
Ja, wir nehmen Anfang Oktober auf, das heißt, gäbe jetzt noch die großartige Möglichkeit, dann in der Vorweihnachtszeit Blockflötenaufführungen hier zu machen.
Wenn das hier abgesegnet wird und das, dann bitte. Also nein, wirklich, also keine Idee. Ich finde das toll. Ich finde das einfach toll, die Möglichkeit, dass es hier eine Bühne gibt. Und wenn Leute sich dort präsentieren wollen und auch gerade beim Poetry Slam, also das ist ja zum Beispiel auch was, auch der Poetry Slam ist letztendlich eine offene Bühne. Mhm. Ja, da kann jeder das Wort ergreifen, jeder kann sagen, ich habe Lust da mitzumachen, ich habe was zu sagen, ich möchte gehört werden und ich nehme mir diese Bühne, weil wir bieten die an. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, hey, ich habe einen Text geschrieben und ich möchte den mit dieser Welt teilen, dann sagst du, Sarah, ich bin das nächste Mal dabei. Und dann sage ich, alles klar, Rainer, dann sehen wir uns.
Ja, aber ich, ja, also einen Text habe ich noch nie geschrieben, also ich weiß nicht.
Du weißt hoffentlich, dass, wie ich das gemeint habe. Nein, ja, ja. Also.
Nee, aber ist ja auch tatsächlich, wenn du mich so direkt ansprichst, ist ja durchaus auch interessant, wie da es natürlich gleich wieder einen Unterschied gibt. Also ich, wer diesen Podcast hört, wird wissen, dass ich ziemlich regelmäßig Texte schreibe, die auch veröffentlicht werden. Aber es ist natürlich gleich wieder eine ganz andere Aufgabe, etwas zu verfassen, was dann live im Raum steht, was intoniert wird, was halt nicht nur als Text funktioniert, sondern was als Gesamtinszenierung. Ich lasse das mal ein bisschen in meinem Kopf hin und her rollen. Vielleicht kommt mir eine Idee.
Also das muss man sagen, das ist halt wirklich eine sehr direkte und ehrliche Form. Ja, also diesen, wir bieten da einen Raum für Kreativität und Ausdruck und ich finde das toll, wenn Leute diese Möglichkeit nutzen. Wie gesagt, wir haben viele aus Neuwied, gerade junge Leute, die da das erste Mal sich diesen Raum nehmen und das erste Mal auch gehört werden und merken, hey, ich habe was zu sagen. Und das finde ich einfach ganz toll. Und aber wie du schon gesagt hast, es ist was anderes. Es ist ehrlich und direkt, weil das Publikum bewertet dich ja auch. Mhm. Also es gibt per Handzeichen, wird abgestimmt, wer kommt in die nächste Runde und am Ende, wer gewinnt das Ding. Und das heißt, du hast ein sehr direktes Feedback, weil du guckst den Leuten ins Gesicht, heben die Hand, hast du sie überzeugt mit deinem Text oder nicht?
Ja.
Das muss man abkönnen.
Gut, was aber ja wahrscheinlich sich durchaus auch ein bisschen übt und also oft ist es im Leben ja so, dass die Dinge, die man im ersten Moment nicht unbedingt als positiv wahrnimmt, dass die dann zumindest in der Rückbetrachtung sich als sehr hilfreich erweisen. Und so kann ich mir vorstellen, dass da, ja, selbst wenn es dann mal nicht passt, also auch das muss man ja einfach sehen. Es kann ja an der Atmosphäre an dem Abend liegen, es kann an dem genialen oder miserablen Vortrag, der vorher stattgefunden hat, liegen, dass irgendwas, was grundsätzlich funktioniert, dann einfach in einem speziellen Umfeld eben nicht funktioniert. Und aber auch dann zu lernen, ja, selbst wenn du jetzt da nur auf den letzten Platz gewählt wirst, auch dann geht am nächsten Tag die Sonne wieder auf und auch da kommt vielleicht dann doch jemand auf dich zu, wenn es 99 nicht verstanden haben und vielleicht der 100. der sagt, du hast da bei mir was angeregt, das war total toll. Also ich glaube schon, dass das auch durchaus gut sein kann und dass dieser Wettbewerbscharakter, der ja sicherlich nicht ganz so intensiv ist wie jetzt, wenn es um Formel-1-Rennen geht oder was, ja, dass der am Ende auch demjenigen hilft, der es nicht ganz oben aufs Treppchen schafft.
Auf jeden Fall. Also ich habe selber die Erfahrung gemacht, da hast du mir das jetzt gerade so ein bisschen vorweggenommen. Ich bin mal aufgetreten, es war irgendwo in Hessen, mit einem Text, der absolut gefloppt ist. Also ich glaube, ich habe irgendwie 10 Stimmen bekommen von 100 Leuten, die da waren und habe das auch erst sehr persönlich genommen und war ein bisschen betroffen. Und am Ende kam eine Frau zu mir, die genau, nämlich wie du es gerade geschildert hast, gesagt hat, also dein Text, das ist der, der mich heute am meisten berührt hat und ich nehme mir da so viel raus und wo ich gedacht habe, hey, Sarah, komm, absolut gelungen, scheißegal, darf ich scheiße sagen überhaupt im Podcast?
Ja.
dass du jetzt hier nicht gewonnen hast, aber wenn du damit nur einen erreicht hast, dann ist das einfach toll. Und ich liebe diese Kraft des gesprochenen Wortes. Und ich habe das so oft auf der Bühne erlebt, wie du in ganz kurzer Zeit, in wenigen Minuten einfach so viel ausdrücken kannst und dich so mitteilen kannst. Und das ist ganz toll.
Da müssten wir jetzt eigentlich jetzt kurz noch auf Wiedersehen sagen. das waren so schöne Worte jetzt, aber da sind wir noch nicht ganz. So, vielleicht erst noch die Frage, du hast ja dann wirklich hunderte von Künstlern mitbekommen. So spontan gefragt, gibt's irgendeinen, eine oder auch mehrere, wo du sagen würdest, das war so ein absolutes Highlight, also dass dieser Abend, den würde ich mir gerne einrahmen und an die Wand hängen.
Oh, da muss ich jetzt echt, da muss ich jetzt überlegen. Das musst du jetzt wahrscheinlich dann schneiden, weil da muss ich wirklich überlegen. Also ich müsste jetzt ganz furchtbar lange überlegen, weil ich könnte dir wirklich nicht sagen, der eine Abend, der rausgestanden hat. Mhm. Wirklich nicht. Ich kann dir sagen, was einmal ganz, ganz toll war. 2018 war das, da gab es das Projekt Ion. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Ja.
Die St. Matthias-Kirche hat ihr Mobiliar ausziehen lassen und die Kunst und Kultur einziehen lassen. Und wir durften da ein Poetry Slam auch veranstalten. Und das war schon natürlich, also diese Atmosphäre in der Kirche vor 250 Leuten, also das war allein schon von der Stimmung her unschlagbar. Das war einmalig. Also dieses Erlebnis in dieser Kirche mit, also das war toll. Das ist ein Abend, der mir in Erinnerung geblieben ist. Dass ich jetzt wirklich so einen Künstler, eine Künstlerin rauspicken könnte, kann ich nicht. Kann ich wirklich nicht.
Na, aber das, also ich sage jetzt mal so, hätte ich dir vorher gesagt, dass ich diese Frage stellen würde, dann hättest du ja auch fast das nicht besser lösen können, als du es jetzt getan hast, weil so verdirbst du es dir mit keinem Künstler und hast trotzdem eine tolle Antwort gefunden und mir die Möglichkeit gegeben, einen zweiten Link unterzubringen, denn auch im Zusammenhang mit dem Ion-Projekt habe ich einen Podcast aufgenommen. Das war nicht in dem Jahr, das war später, als dort auch Kunstwerke ausgestellt wurden. Auch das findet man im Archiv des Neuwied-Podcasts hier dann verscht. Haben wir alles ausgesprochen, was du aussprechen wolltest, oder fehlt uns noch irgendwas?
Also
liegt dir noch was auf der Zunge, wo du sagst, ohne das gehe ich hier nicht raus?
Also was ich nur noch mal als Aufruf, ich glaube, ich hoffe, es ist jetzt nicht redundant, weil ich das schon selbst so oft gesagt habe, aber ich finde es einfach ganz toll, wenn man Sprache lebendig macht. Ich finde es gerade heute wichtig, in der heutigen Zeit sich auch Räume zu nehmen und laut zu sein. Und das habe ich ja auch in dem Text, den ich selber geschrieben habe, nochmal angebracht. Und ich finde das wirklich enorm wichtig. Und dabei ist jetzt egal, ob du dich auf eine Bühne stellst, ob du, sage ich mal, im Kollegenkreis, wenn du etwas hörst, wo jemand sich vielleicht homophob oder sexistisch äußert, dass du da einfach laut bist, dass du deine Stimme erhebst, dass du das nicht wegignorierst, dass du auch im Familienkreis, wenn du Aussagen hörst, die du so nicht stehen lassen möchtest, einfach sagst, das sehe ich anders. Ja, also das finde ich enorm wichtig, dass man einfach sich nochmal klar macht, wie wichtig Sprache ist und dass Sprache Realität formt. Und deswegen kann ich die Leute nur ermutigen, ganz unabhängig von unserem Format Poetry Slam, wo man sogar eben auf die Bühne gehen kann, immer laut zu sein und immer die Macht der Wörter und der Sprache zu benutzen. Denn das ist ein Werkzeug, das wir haben, und das sollten wir nutzen.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob es während wir hier gesprochen haben oder ob das nur in der Vorbereitung vorhin war. Wir haben ja auch schon so ein bisschen thematisiert, dass das manche Bereiche, die vielleicht ursprünglich mal ein bisschen anders aufgestellt waren, dass die ganz gerne auch von selbst nennen sich ja immer gerne konservativ, diejenigen, die eigentlich nicht erhalten, sondern alles umwälzen wollen, die haben sich ja einige Räume so komplett, nicht komplett, aber weitgehend erobert. Also ich denke, das beste oder das prominenteste Beispiel ist wahrscheinlich die Plattform, die früher Twitter hieß und die heute X heißt und die sich ja da schon wirklich komplett gewandelt hat. Wie ist das hier in dem Bereich, den du hier so gut beobachtest und begleitest? Gibt es da auch solche Tendenzen, dass da plötzlich Menschen auftauchen, die mit dem Vorschlaghammer kommen? Und
also genau, vielleicht nochmal dazu, was du gesagt hast. Ich glaube, das war im Vorgespräch, dass wir die Deutungshoheit auch im Internet, in den digitalen Räumen einfach nicht den Rechten überlassen sollten. Ja.
Die das zum Teil ja sehr professionell auch daran arbeiten, genau dorthin zu kommen. Und das
absolut. Also die AfD hat absolut verstanden, wie man soziale Netzwerke bespielen muss. Die wissen um die Mechanismen und die haben einfach die Deutungshoheit und die muss man denen wieder nehmen. Ja, man muss einfach Deutungsangebote auf der anderen Seite anbieten können. Ja. Und das ist das, was du angesprochen hast, dass ich da auch denke, dass die konservativen oder alteingesessenen Parteien da manchmal ein bisschen hinterher hinken, zu wissen, okay, wie bespiele ich denn TikTok, um eine große Reichweite zu bekommen, ja? Und das auch einfach ernst nehmen, also sprich die Gen Z ernst nehmen. Meine Generation ist zum Beispiel auch noch viel auf Instagram. Also diese Räume einfach auch so zu bespielen und da das Wort zu ergreifen, um diesen Leuten, die Werkzeuge haben, das gut zu machen, nicht die Deutungshoheit zu überlassen.
Das Schwierige ist natürlich, dass in dem Moment, wo ich keinerlei Rücksicht nehmen brauche und irgendwie ja wirklich die ganze Bandbreite der Tastatur ausnutzen kann und auch mit der Wahrheit nicht so ernst nehmen brauche, da tue ich mich natürlich leichter, auch die spektakulären Sachen da in den Raum zu stellen, die dann jeder sofort gucken will. Wie, was? Das kann doch nicht sein. Nee, ist auch nicht, aber ja, ich kann es ja rausplaudern. Da tut sich natürlich jeder seriöse Mensch schwer dem gegenüber. Und das ist ja auch ein großes Problem bei dieser Form, die wir jetzt hier gerade haben. Wenn ich jemandem gegenüber sitze, der im Lauf von so einem Gespräch halt 20 Falschbehauptungen in den Raum stellt, ich kann ja dann nicht jedes Mal auf Stopp drücken und sagen, Moment, jetzt muss ich aber erstmal gegen recherchieren. Das ist schwierig. Also ich denke, dass das ein, neben dem, wo wir auch drüber gesprochen haben, dass man es erstmal auch wollen muss und feststellen muss, hey, dieses Medium darf ich nicht auslassen. Da findet heute die Kommunikation statt. Ob ich will oder nicht, ich muss es bespielen, wenn ich weiterhin erfolgreich sein möchte. Aber ja, wenn ich nach Regeln spiele, das ist vielleicht auch ein bisschen das Beispiel. Ja klar, wenn ich eben gucke, wenn ich den Ball ins Aus spiele oder wenn ich wen anspiele, der im Abseits steht oder wenn ich wen umhaue und dann hinterher sage, nee, jetzt gibt's Freistoß, so, dann habe ich schlechte Chancen gegenüber demjenigen, der das alles nicht tut und wo es eben auch keinen Schiedsrichter gibt, der sagt, nee, hier müssen wir jetzt aber mal eben einen Freistoß machen und du fliegst vom Platz.
Ja, also da kann ich nur, sage ich mal, aus meiner Erfahrung im Internetaktivismus auch sagen, wenn man zum Beispiel solche Falschbehauptungen sieht, die nicht so stehen lassen, also wirklich in die Kommentarspalten gehen und schreiben, dass das nicht so ist. Ja, ja, also ich habe mir eine Zeit lang wirklich die Mühe gemacht, auf Facebook, was mittlerweile leider auch so ein bisschen wie X, wie du es beschrieben hast, so ein bisschen verkommt, anders kann ich es leider nicht sagen, Sachen zu melden, die einfach schlichtweg falsch sind, ja, wegen Hassrede melden, Beleidigungen zu melden. In den Kommentaren bin ich hingegangen, wenn Leute darüber geschrieben haben, wie viel Geld Geflüchtete bekommen, ja, das ist ja gerne so dieses Narrativ, die bekommen, was weiß ich, wie viel Geld. Nun arbeite ich bei einer Behörde, ich weiß, wie man Gesetze liest und ich kann ganz genau sagen, okay, die bekommen das und das und das habe ich dann da reingeschrieben und habe gesagt, nein, die rechtliche Grundlage ist Paragraph XY und das ist das, was denen zusteht. Das, was du schreibst, ist einfach falsch. Und das ist absolut mühselig und dennoch hoffe ich, dass es einfach dann Leute gibt, die, wenn die auf diese Beiträge gehen, die natürlich oft Clickbait sind, die dieses Narrativ da erzählen, da einfach hingehen und wirklich immer dagegen kommentieren. Und wenn das nur einer liest in den Kommentaren und denen das zum Umdenken bringt oder vielleicht nur zum Zweifeln wenigstens. Ah, vielleicht stimmt es ja doch nicht, was die da geschrieben haben, ja, dann ist das schon ein Win. Und deswegen auch im Internet, weil gerade da ist es so, dass die Kommentarspalten meistens sind die negativen Stimmen, die laut sind und die sich da auch da die Deutungshoheit nehmen, weil sie omnipräsent sind, weil sie laut sind, weil sie ganz viel kommentieren. Und auch da sich den Raum zurückerobern und auch mal positive Kommentare schreiben und dagegenhalten oder Falschbehauptungen widerlegen, ja. Also auch da wäre man überrascht, glaube ich, wenn man sieht in diesen Kommentarspalten auf Social Media, wie viele Leute man da am Ende doch erreichen kann, weil es einfach auch ganz viele stille Mitleser gibt. Und wenn die natürlich immer nur das lesen, was die ganzen Trolle schreiben und die ganzen Rechten stimmen, dann macht das auch was in deinem Kopf. Aber wenn die zwischendrin mal einen Kommentar lesen, der sagt, na stopp, so ist das ja eigentlich alles gar nicht, ja. Das kann ich nur empfehlen.
Ja, ist ja tatsächlich auch, kann man ja auch bei sich selbst ich stelle es zumindest bei mir fest, dass das, wenn ich mich hin und wieder in diese Untiefen reinbegebe, da kommt man ja schon ins Grübeln, wenn halt bei hanebüchenen Behauptungen dann 100-mal drunter steht, ja, ist so und genau recht hast du und so muss es sein. Und man dann wirklich denkt, ja, ist der Kampf denn schon verloren? Und dann tut es eben schon gut, wenn zwischendurch auch mal jemand ist, ey, Leute, das hat ja weder Hand noch Fuß noch sonst irgendwas.
Und wenn man, sage ich mal, vielleicht nicht die Ressourcen hat, dass man sagt, okay, ich habe jetzt aber da keinen Nerv zu, mich da hinzusetzen und alles irgendwie selber zu verfassen, dann einfach teilen, dann wirklich Beiträge teilen, die auch mal die andere Seite widerspiegeln, ja, damit das nicht in dieser Einseitigkeit verhaftet bleibt.
Ja. Um uns jetzt doch langsam dem Ende entgegenzuwenden, du hast ja berichtet, dass du den weiten Weg von Horhausen bis hier runter an den Rhein gefunden hast. Ich nehme an, dass du schon vorher das ein Jahr, du warst ja sogar bis Mayen, also wirst ja vorher schon ab und zu mal da gewesen sein, aber inzwischen ja dann doch schon jahrzehntelange Erfahrung hier in der Stadt. Jeder und jede, die hier vor das jeder ein Ferschtmikro kommen, muss mir ja sagen, wo es ihm denn hier in Neuwied und Umgebung am besten gefällt? Also was ist hier dein Lieblingsplatz? Hast du einen?
Ich habe absolut einen und den habe ich sogar tätowiert. Also die Zuhörer können das jetzt natürlich nicht sehen. Du kannst mal vorlesen, was da auf meinem Arm steht für eine Zahl.
Die kenne ich, ich vermute mal stark, dass ich sie seit einiger Zeit jetzt aus der Ansicht vom Strom her kenne. Da steht die 602.
Richtig, die 602 hinterlegt,
Ja, wir müssen zum Ende kommen.
Ja, genau, also da steht die 602 hinterlegt mit einer Welle und das ist der Rheinkilometer 602 in Engers an der Urmitzer Brücke. Und ich habe ganz lange in Engers gewohnt, ich wohne jetzt seit einem Jahr in Heimbach-Weiß. Habe aber ja 16 Jahre in Engers gelebt und das Rheinufer da und gerade dieser Bereich an der Brücke, diese Promenade, das war immer mein Lieblingsplatz. Wie gesagt, ich mag ihn so gerne, ich habe ihn mir tätowiert.
Ja, und auch an prominenter Stelle, also das sieht man relativ flott, wenn du nicht gerade einen sehr langärmeligen Pullover
anhast. Das ist richtig, es ist an meinem Handgelenk für alle sichtbar, so viel Lokalpatriotismus muss Muss erlaubt sein.
Ja, ja. Also man wird nach in den Titel kommt ja nur ein Porträtfoto, da sieht man es nicht. Also wie die klassische Beamtin siehst du nicht aus, kann man.
Findest du nicht?
Ja, also klassisch. Das Fräulein vom Amt, da hat man eine andere Assoziation.
Das ist richtig. Ich würde auch behaupten, dass ich wahrscheinlich bei der Stadtverwaltung nur wie der meiste tätowierteste Mensch bin, der dort arbeitet.
Na, da könnte ich jetzt einen dritten Link setzen, nämlich den, wo ich mit den beiden Kollegen, die sich hier um die Stadtbäume kümmern, gesprochen habe. Da war einer dabei, also da könnt ihr mal einen Tattoo-Slam machen. Und
du meinst mit Sicherheit meinen sehr guten Freund Lars Gehentges?
Genau.
Ja, das ist richtig, aber ich kann dir, weil das ein sehr guter Freund von mir ist, sagen, den Kampf gewinne ich.
Okay, ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein. Wir werden da auch keinen Fotovergleich machen. Mir bleibt zum einen mich wie immer zu bedanken bei Peter Dümmler von Merlin Sound, inzwischen in einem tollen neuen Studio, aber immer noch in Heddesdorf, der dafür sorgen wird, dass das hier ganz toll wieder klingt. Wer auch immer irgendwas mit Sound zu tun hat, wenn etwas nicht so klingt, wie du es dir wünschst, dann geh zu Merlin Sound, da wird dir geholfen, da wird aufgenommen, da wird Musik gemacht, da wird beraten. Und natürlich bedanke ich mich bei dir, Sarah, toll, dass du dir die Zeit genommen hast, das alles hier so ausführlich zu beschreiben. Du hattest, also wir müssen es jetzt hier schnell ja auch in die Welt bringen. Es gibt den nächsten Termin, richtig?
Richtig. Am 7. November ist der nächste Poetry Slam. Wir haben ganz tolles Line-up. Wir haben 5 KünstlerInnen, hauptsächlich aus NRW diesmal. Es ist auch die Eva-Lisa Finzi dabei. Die hat den Lions Förderpreis hier im Big House gewonnen. Ja, kommt vorbei. Es kostet 5 €. 19.30 Uhr ist Einlass. 20 Uhr geht's los. Wir freuen uns über ganz viele neue Gesichter. Es ist eine tolle Veranstaltung. Schaut's euch an. Kommt her.
Da bleibt mir im Grunde nur noch, mich zu verabschieden. Tschüss, schön, dass du da warst.
Ich danke dir, lieber Rainer, für die Möglichkeit. Ich find's ganz toll, dass du ja mir diese Chance gegeben hast, dass du auf mich zugekommen bist. Empfand das ja als sehr angenehm. Find toll, dass du das machst, dass du Leuten eine Stimme gibst. Du das machst ja im Grunde dasselbe wie ich. Du sorgst dafür, dass Leute gehört werden, und das ist ganz wichtig und ganz toll. Vielen Dank dafür.
Ja, da fällt mir dann doch auch noch einer ein, die Anregung halt auch für jeden, weil ich gucke ja auch nur mit meinen beiden Augen in die Welt und höre mit meinen Ohren. Wer das Gefühl hat, ich kenne da noch jemanden, der halt auch hier in Neuwied und näherer Umgebung irgendwas macht, was eine Stimme verdient, kommt auf mich zu, sagt's mir. Ich reise gern mit meinem kleinen Rucksack hier durch die nähere Umgebung und für Gespräche mit den Leuten, die dann einmal ein Verscht sein dürfen, hier bei Jedern Verscht. Das war's aus dem Big House in der Museumsstraße, und tschö, Sörte Klaasens Rainer.
Tschüss.
Wir kennen keine Erjung, wo wären wir auf den Kopf? Bei uns in der Letzte, bei uns im Kenner der Erste, auf dem Dünste oder dem Fetzte, bei uns ist jeder Erste.